Wir sind ja dabei, auch immer jetzt so in diesen Tagen, Wochen und auch Monaten so ein bisschen zurückzublicken, was das jetzt eigentlich war mit Corona und auch noch ist. Wir hoffen ja alle, dass das bald vorbei ist. Und Unterschiedliches hat man ja erlebt in Zeiten von Corona. Eine Sache, die ja sehr, bewusst geworden ist durch diese Zeit, ist, dass wir wieder ganz neu wissen, dass das Leben endlich ist. Wir sind eigentlich Verdrängungskünstler bei diesem Thema, dass wir sagen, das ist ja etwas, das liegt irgendwo in der Zukunft. Also wenn man ein bisschen älter wird, merkt man, okay, es kommt näher. Aber eigentlich so mit dem Thema sich beschäftigen, das ist immer eine Herausforderung. Und Corona hat ja das mit sich gebracht, dass Menschen auf einmal gemerkt haben, Mensch, das Leben ist ja endlich. Das Leben ist endlich und könnte von einem auf dem anderen Augenblick vorbei sein. Also ich will das jetzt gar nicht so beurteilen, auch wie die Gefahr war. Das sollen dann andere mal machen, aber das war so in unserem Bewusstsein, Mensch, das Leben könnte ziemlich schnell vorbei sein. Und in diesem Zusammenhang oder mit diesem Gedanken verbunden ist dann immer auch eine Frage, die man sich vielleicht bewusst oder vielleicht auch unbewusst stellt, bin ich eigentlich bereit schon zu sterben? Also was ist eigentlich, wenn mich so ein Virus oder was auch immer erwischt und ich dann sterben muss, bin ich eigentlich schon bereit zu sterben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, wie es euch in dieser Zeit ging, aber wart ihr bereit zu sterben? Okay, wenn man jünger ist, dann sagt man sehr schnell, nee, ich habe doch noch gar nicht gelebt. Und vielleicht, wenn man dann älter ist, sagt man, naja, einige sagen dann auch, nur, es ist gut und ich bin bereit, aber für viele ist das wirklich so ein Thema, wo sie sagen, nee, eigentlich bin ich noch nicht bereit. Und die Frage ist, warum sind wir noch nicht bereit zu sterben? Oder wann ist man eigentlich bereit zu sterben? Ich glaube, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Antworten auch drauf. Wenn wir religiöse Menschen sind, begründen oder verbinden dieses Thema ja auch mit dem Glauben, den wir haben und mit der Hoffnung, die daraus erwächst. Meine Erfahrung ist, dass das Sterben können eigentlich nicht so sehr abhängig ist von dem, was ein Mensch glaubt. Also ich habe eben ganz fromme Menschen gesehen, die nicht loslassen konnten und Menschen, die eigentlich irgendwie keine große Erwartung oder Hoffnung hatten, die dann also irgendwie leicht gestorben sind. Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Meine Erfahrung ist, ob du sterben kannst, ist die Frage danach, ob du gelebt hast. Ob du sterben kannst, ist die Frage danach, ob du gelebt hast. Und die Kunst bei der Beantwortung dieser Frage liegt darin, diese Frage im Hier und im Jetzt und im Heute zu stellen und zu beantworten. Wer jetzt solche Pläne macht und sagt, naja, irgendwie noch nicht so richtig, aber, und das ist ja immer, wenn ich erstmal 18, wenn ich erstmal, dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man das, was man vielleicht machen will, wofür man irgendwie leben will, man schiebt es immer weiter und auf einmal merkt man, in dem Augenblick, wo man jetzt realisiert, dass man sterben muss, ich habe von dem nichts gemacht. Es gibt ja, ist ja glaube ich, auch so eine moderne Geschichte, so Bucket Lists, heißen die so? Ich glaube, ne? Weiß das einer von euch? Weiß, ist doch nicht. Weiß keiner. Also es sind so Listen, da steht drauf, das will ich noch unbedingt machen, bevor ich sterbe. Löffelliste. Wie heißt die? Ja, Löffelliste hört sich natürlich, aber so könnte man sie auch nennen. Also reden wir heute über die Löffelliste, weil die Bucketlist kennt irgendwie keiner. Was steht da eigentlich drauf, was ich noch machen will, was ich noch erreichen will, bevor ich aus diesem Leben scheide? Und wenn man da eine ganz lange Liste hat und dann sagt, okay, das mache ich und dann und das mache ich und wenn ich in Rente bin, dann wird man schnell merken, funktioniert so nicht. Wie ist das eigentlich? Wann leben wir eigentlich? Die Frage, die damit zusammenhängt, ist natürlich die Frage nach dem, was das Leben ist. Weil wenn ich die Frage beantworten will, wann ich gelebt habe, muss ich ja erstmal herauskriegen, was das Leben eigentlich ist. Und das ist für Menschen etwas ganz Unterschiedliches. Also wenn Sie zum Beispiel auf jedem Kontinent irgendwie gewesen sind, dann können Sie sagen, okay, ich habe gelebt, habe alles gesehen, jetzt kann ich sterben. Vielleicht ist es so. Vielleicht sagen Sie, okay, wenn ich meine erste Million habe, dann, und vielleicht ist es so. was ist das eigentlich, was am Ende das Leben wirklich erfüllt macht? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz, den wir haben und der natürlich sehr beliebt ist, ist, und ja, es ist eben eine Frage, die alle Menschen bewegt, mach etwas aus deinem Leben. Mach etwas aus deinem Leben. Und dann ist ja die Frage, was ist denn damit verbunden? Und Eltern von Kindern, die dann irgendwann Flügge werden, berufstätig werden, stehen dann immer vor dieser Frage, oh, wird das etwas sein, was zukunftsträchtig ist, was mein Sohn oder meine Tochter da machen will? Aber wenn wir ehrlich sind, für Eltern, es fängt ja schon viel früher an. Also heute ist ja schon in der Kita oder in der Grundschule ein Thema sehr wesentlich, Frühförderung. Also die Talente entdecken und fördern, damit hinterher etwas aus dem Leben wird. Und du musst etwas tun, das sagt man ja dann auch oft den Kindern, du musst etwas tun, damit am Ende etwas wird, weil von nichts kommt nichts. Und das verinnerlichen wir und sind eben zugange, aus dem Leben etwas zu machen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja dieses Dreamland für diese Idee, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Pack deine Chance, ergreife sie und mach etwas aus deinem Leben. Ich weiß nicht, wie ihr für euch die Frage beantwortet, was das Leben ist und wie man daraus etwas macht. Eltern sollten sich darüber Gedanken machen, weil sie geben ihren Kindern ja etwas mit auf dem Weg. Wir erleben es ja in diesen Zeiten auch, dass gerade Kinder sehr leiden unter dem, was passiert. Und das ist jetzt nicht nur erst in Corona-Zeiten so, sondern war auch schon vorher so, dass Kinder an vielen Stellen einfach überfordert sind, überlastet sind. Wann wird eigentlich etwas aus deinem Leben? Wann wird eigentlich etwas aus meinem Leben? Wenn ich möglichst früh dann anfange zu fördern und zu fordern, das war ja das, was mit Hartz IV dann irgendwie verbunden war, und das kennt man ja auch so aus der eigenen Erziehung, fördern und fordern, gelingt dann das Leben? Natürlich wissen wir alle, wenn wir, was weiß ich, im Sport etwas erreichen wollen, dann müssen wir dafür etwas tun. Ich kann mich nicht irgendwie an den Startblock stellen und sagen, kann ich natürlich machen, aber kann mich nicht für irgendein Wettrennen anmelden und sagen, so, ich laufe jetzt mal los und vielleicht werde ich ja Erster. Also wenn ich das nicht trainiere, werde ich merken, nee, da passiert nichts. Also natürlich muss man etwas trainieren, etwas tun, um zu etwas zu kommen. Aber die Frage ist eben, und das ist die Frage nach dem Leben, lebe ich eigentlich dann erst, wenn ich zu etwas gekommen bin, weil ich etwas geschafft habe? Bin ich dann im Leben angekommen und kann sterben, wenn ich mir den Traum eben verwirklicht habe, Erster zu werden? Wo auch immer, bei den Olympischen Spielen oder jetzt bei der Fußball-EM, oder kann ich dann sterben, weil ich dann mein Ziel erreicht habe und lebe? Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich als Zweiter oder sogar als Letzter durchs Ziel gehe? Ist dann alles hin und ist dann alles vorbei? Ein anderer Ansatz, den es gibt und von dem ich überzeugt bin, ist, du musst etwas sein, damit du zu etwas wirst. Nicht, du musst etwas tun, damit du zu etwas oder zu jemandem wirst. Das gehört auch dazu, wie gesagt. Aber mein Ansatz ist ja immer diese Aussage, du musst etwas sein, damit du zu jemandem wirst. Und die Frage ist, und das ist für mich auch eng verbunden eben mit dieser Frage nach dem, was das Leben ist, die Frage ist, wie werde ich zu jemandem? Wie werde ich jemand, der ist? Also der zum Beispiel nicht in seinem ganzen Leben immer versucht, irgendwelchen Vorbildern nachzueifern und sie dann irgendwie zu kopieren, zu imitieren, sondern wie werde ich eigentlich zu dem, der ich bin? Wir haben ja gerade in den Liedern auch etwas gehört. Niemand ist wie du. Niemand denkt und niemand atmet und niemand glaubt und niemand liebt wie du. Die Kunst des Lebens und das Leben zu leben besteht darin, das eigene Leben zu leben und nicht das Leben eines anderen. Und deswegen ist auch immer wieder das wichtig für Eltern, sich das hinter die Ohren zu schreiben. Das Leben gelingt bei unseren Kindern, wenn sie ihr eigenes Leben leben und nicht das irgendwie ausgestalten und vollenden, was ich mir für sie gedacht habe. Und ich weiß, wovon ich rede. Also, als mein Sohn mir gesagt hat, er will Gamer werden, da überlegst du schon. Heieiei. Aber es ist sein Leben, nicht mein Leben. Und wir leben unser Leben nur, wenn wir es schaffen, unser eigenes Leben zu leben und nicht das Leben, das besteht aus den Vorstellungen meiner Eltern. Viele psychische Krankheiten und vieles, was uns im Leben nicht gelingt, hat etwas damit zu tun, dass wir stets und ständig irgendwie darauf achten, so zu sein, wie wir meinen, dass irgendjemand uns gerne hätte. Aber was ist das für ein Drama, wenn ich so nie sein werde? Dann ist jeder Blick in den Spiegel eigentlich nur eine Frusterfahrung. Dann ist überall dort, wo ich merke, ich bin eben nicht so, wie ich meine, dass jemand anders will, dass ich sein soll, eine Frusterfahrung. Das sind Dinge, die krank machen. Das sind Dinge, die kaputt machen. Was ist eigentlich das, was wir Menschen brauchen, um zu uns selbst zu kommen? Da kann man ihm viele Antworten drauf geben. Es gibt für mich eine leichte Antwort, die aber nicht einfach zu leben ist. Und das ist die Antwort, was die Erde, in der wir leben, an Dünger braucht, damit Menschen auch wirklich wachsen und zu sich selbst kommen, ist Liebe. Und erstmal nur Liebe und nichts anderes. Liebe. Du musst erstmal in deinem Leben an den Punkt kommen, wo du entdeckst, es gibt diesen Ort, wo ich geliebt bin. Und das heißt ja nicht irgendwie dann, dass da gleich irgendwie emotional was abgeht, sondern geliebt sein heißt einfach, ich habe einen Ort gefunden, wo ich sein kann und wo ich nicht du sein muss. Das ist das, was Liebe meint. Diesen Ort, wo ich sein kann, wo nicht dann gleich jemand kommt und sagt, ach, guck mal hier und da ziehen und da biegen und da machen und da tun. Nein, wo ich sein kann. Und Menschen entwickeln sich am besten, auch kleine Menschen, entwickeln sich am besten, wo sie in einem Umfeld von Liebe wachsen können und sich dort ausprobieren können. Jesus Christus ist in diese Welt reingekommen und hat diese Botschaft gebracht und hat gesagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und die Frage ist, was das heißt und was das bedeutet. Das ist ja so eine Formulierung, mit der kann man alles anfangen, aber auch nichts. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Wir haben in den Kirchen sehr lange und über die Jahrhunderte auch immer wieder das so aufgebaut, dass wir gesagt haben, naja, ist das Reich dieser Welt und das Reich Gottes und beide kämpfen gegeneinander. Das ist Quatsch und das ist krank, weil das Reich Gottes nach der Lehre dieses Mannes aus Nazareth ist mitten unter uns, sagt er. Und was dieses Reich Gottes will, ist in einer Welt, die nun mal so aufgebaut ist, dass sie sagt, wenn du etwas tust, dann schaffst du auch etwas und dann bist du jemand, etwas anderes hineinzutragen, nämlich diesen Gedanken, du bist etwas. Oder du wirst zu jemandem, wenn du selbst bist. Der Henrik hat uns ja gerade diese Geschichte vom Weinstock und von den Reben vorgelesen. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das ist jetzt auch so ein Bild, was in der Bibel, also vom Weinstock, sehr bekannt ist, geht durchs Alte und durchs Neue Testament. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und bleibet in mir. Haltet euch fest an mir, denn ohne mich, sagt er, könnt ihr nichts tun. Wir können ohne Jesus Karriere machen. Wir können auch mit Jesus Karriere machen. Wir können ohne Jesus versuchen, irgendwo den ersten Platz zu erreichen. Wir können es auch mit ihm versuchen. Also ohne mich könnt ihr nichts tun, heißt nicht, ihr seid halt alle ein bisschen deppert und wenn ihr mich nicht habt, dann, dann gelingt euer Leben nicht. Das ist Quatsch. Also nach bestimmten Maßstäben gelingt das Leben. Ich kann steinreich und bildhübsch werden. Aber das, was nicht gelingt, ist, dass man wenn man nicht in sich diesen Ort gefunden hat, wo man diese Bejahung und diese Liebe erlebt, ist das alles nichts und wertlos. Weil Liebe kannst du dir auch nicht kaufen. Sex kann man kaufen und teure Autos kann man kaufen, aber Liebe kannst du nicht kaufen. Also diese tiefe Bejahung, die sagt, es ist gut, wie du bist. Das, was du damit machen kannst, ist, dass Leute sagen, es ist gut, wie du bist, weil ich gucke, bevor ich dich ansehe, über deinen Kontostand und dann siehst du irgendwie wunderschön aus. Das funktioniert auch. Das Prinzip Gottes, also des Schöpfers des Himmels und der Erden, besteht darin, dass er sagt, Mensch, du sollst dich entfalten in deiner Einmaligkeit und du sollst zu dem werden, der du bist, und es gelingt nur dort, wo dein Personsein und deine Persönlichkeit eingegraben ist in diesen Dünger voller Liebe, damit du dich entfalten und wachsen kannst. Weil nur die Liebe ist in der Lage, dann am Ende auch zu sagen, wenn man Zweiter oder Dritter oder Letzter, wenn man sich das Knie aufgeschlagen hat oder was auch immer, ja, ist doof, aber es wird gut werden. Es wird dir auf deinem Weg helfen. Und Jesus ist der, der in diese Welt hineingekommen ist und den Menschen das vermittelt hat. Den Menschen diese Liebe Gottes weitergegeben hat und gesagt, ich bin nicht gekommen, um aufzuzählen und zu richten, was ihr richtig und was ihr falsch gemacht habt, sondern um euch die Liebe aufzuzeigen, die vom Vater im Himmel für euch Menschen da ist. Damit ihr in eurem Leben von diesem Dünger gedüngt euch entfalten könnt. Bleibet in mir. Dann bringt ihr viel Frucht. Jetzt haben wir ja hier vorne schon so abgeschnittene Blumen, aber ich könnte da hinten den nehmen oder hier diese Blume nehmen. Es ist so einfach, so billig. Wenn ich hingehe und rupfe diese Pflanze aus dem Boden raus, was passiert dann? Ja, erstmal gar nichts. Sie ist genauso schön wie vorher auch. Was ist denn morgen? Höchstwahrscheinlich auch noch nichts. Sie wird höchstwahrscheinlich genauso schön sein wie, man kann darüber streiten, ob die schön ist, aber wisst ihr, nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach einem Monat, nach einem Jahr merkt ihr den Unterschied. Diese Pflanze verkommt, verdorrt. Und wir leben, wenn wir nicht diesen Ort der Liebe finden, an einem Ort, wo wir in der Gefahr stehen zu verdorren, weil wir zu wenig Liebe mit auf den Weg bekommen. Jesus ist in diese Welt hineingekommen, um uns genau das auch mitzuteilen. Und wir haben vorhin die Geschichte aus dem Johannesevangelium gehört, in 1. Johannes 4, also wo Jesus sagt eben in dieser Geschichte vom Weinstock, bleibet in mir. Schreibt im 1. Johannes 4, oder schreibt dieser Johannes, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also dort, wo wir die Liebe entdecken, dort sind wir nah bei dem, was Ursprung des Lebens ist und was das Leben selbst ist. Und aus dieser Entdeckung heraus kann man sein Leben wagen und kann man es angehen. Dann brauche ich keine Löffelliste, um zu sagen, das und das und das muss ich machen, sondern an jedem Tag, an dem ich lebe, lebe ich das Leben, was ich leben will. Und wenn ich etwas ändern will, ändere ich das. Weil es ist mein Leben. Es ist doch mein Leben, das einzige Leben, was ich habe und was ich leben kann, was natürlich begrenzt ist. Wenn ich weiß, dass ich von der Liebe gehalten bin, dann kann ich auch Schritte wagen und mutig nach vorne gehen und mein Leben leben. Und wenn dann alle Leute schreien und sagen, das hatten wir ja noch nie, ja, kannst du sagen, ja, wie auch, ich war ja noch nie da. Und diesen Mut will uns diese Stelle aus dem Johannesevangelium vermitteln. Denn anders übersetzt steht hier, dass Jesus auf die Menschen zukommt und sagt, weißt du was, ich will etwas aus deinem Leben machen. Ich mache etwas aus dir. Die Liebe, die du empfängst, die wird dich entfalten und aufblühen lassen. Ich mache etwas aus dir. Und geh nicht von dieser Liebe weg. Und fang nicht an, wieder darüber nachzudenken, ich muss ja etwas tun, um jemand zu sein. man darf viel tun. Ihr wisst ja, ich liebe das. Aber das ist doch nicht die Begründung für meine Person und für meine Persönlichkeit. Ich mache etwas aus dir. Das ist das Angebot Jesu, was uns in diesen Versen begegnet. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was zur Taufe erzählt. Taufe bedeutet für uns, dass ein Mensch sagt, ja, das ist das, was ich will. Ich will, dass diese Liebe, ich will, dass du, Jesus, etwas aus mir und aus meinem Leben machst. Lasko, weißt du eigentlich, woher dein Name kommt?
Aus dem osteuropäischen Raum.
Ja, irgendwie so Osteuropa und so. Weißt du, was er bedeutet? Also eins kann ich dir schon mal mitgeben, das ist gewiss. Lasko, der Name, ist schon ziemlich einmalig. Den gibt es nicht so oft. Dann habe ich nochmal nachgeguckt. Jetzt habe ich ja schon wieder vergessen, wie hieß das? Lief irgendwann in den 2000er irgendwie Lasko und die Faust Gottes oder so? Du kennst das oder was? Ist ja kein Wunder. Wie heißt das? Hast du das gesehen? Lasko, die Faust Gottes, irgendwo Mitte der 2000er oder so gab es eben so eine Serie, ich glaube auf RTL, ich habe die auch nicht gesehen, habe nur jetzt rausgefunden, dass es die gibt und naja, ja, schauen wir mal. Also über den Namen was rauszufinden ist nicht so leicht. Ich habe nur eine Bedeutung rausgefunden, ich weiß nicht, ob sie stimmt, nur dort stand Lasko kommt von Laska und das heißt Liebe. Ich hoffe, das stimmt. Also ich habe nicht so viele Belege gefunden, dass ich das hier mit Fug und Recht und überzeugend behaupten würde, aber ist das Einzige, was ich zu dem Namen gefunden habe, Liebe. Und lieber Lasko, das ist das, der Eddie weiß mehr.
Die Tschechen, ich habe 3 Jahre mit einer tschechischen Sängerin gespielt und sie hat mir gesagt, dass Laska Nebeska ist, die Liebe, Laska, genau, Laska. Ja.
Guck mal, jetzt haben wir schon noch einen Beleg. Ich gucke nochmal nach, aber du merkst, Eddie geht auch in die Richtung. Also, Lasko, das ist das, was wir dir heute wünschen. Dass du dich wirklich auch daran festmachen kannst und festhalten kannst. Das ist das, was ich euch auch allen wünsche. Dass ihr diesen Ort findet, wo ihr euch an der Liebe festmachen kann, weil wirklich alles andere trägt nicht. Und alles andere ist auch zu wenig zum Leben und zum Sterben. Wir wünschen dir das, dass du in dieser, ja, in dieser Liebe dann wächst und gedeihst. Sind wir mal gespannt, wohin die Reise noch geht. Aber will ich dich mal kurz bitten, dich zu erheben. Will dich dann jetzt noch mal fragen, so auch vor dieser Gemeinde. Lieber Lasko, ist das dein Bekenntnis, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist und willst du ihm nachfolgen und dich auf das Bekenntnis deines Glaubens ihm taufen zu lassen, um auch all dem, was das Leben nicht will, abzusagen in dieser Welt? Ist das, was du willst dann? Sag ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Habt ihr das gehört? Okay, sonst hättest du es nochmal lauter sagen müssen, mit Maske ist immer. Weißt du, Lasko, was das für ein Tag ist? Du darfst dich setzen, die müssen aufstehen. Es ist ein froher Tag. Es ist ein Oh, Happy Day.